Einfach produktiv, der Podcast von und mit Ivan Blatter.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 51. Heute kann ich wieder einen Gast begrüßen, nämlich Lukas Niederberger. Lukas Niederberger ist Theologe und Publizist. Er ist hier in der Schweiz nicht ganz unbekannt, nimmt er doch gerne und vor allem pointiert Stellung zu spirituellen, philosophischen und politischen Themen. Ich habe ihn zu diesem Interview eingeladen, da er sehr viel zu zwei Themen zu sagen hat, die im Zeitmanagement auch eine entscheidende Rolle spielen. Das eine ist Entscheidungen. Das andere Thema ist Rituale. Sie wissen ja, Zeitmanagement beginnt weit vor den To-Do-Listen, dem Kalender und dem aufgeräumten Schreibtisch. Ein gutes Zeitmanagement bringt vor allem eines. Ich kann das Potenzial, das in mir steckt, auch tatsächlich umsetzen und realisieren. Ich kann, wenn Sie so wollen, meine Berufung auch tatsächlich umsetzen und leben. Dazu muss man Entscheidungen treffen und vor allem treffen können. Entscheiden ist damit eine Kernkompetenz im Zeitmanagement. Rituale ihrerseits helfen uns, uns gut aufzustellen. Sie geben uns Halt und stärken uns. Ich freue mich, mich heute mit einem ausgewiesenen Experten zu diesen Themen unterhalten zu können, der unter anderem zu diesen Themen auch publiziert hat. Ich werde natürlich auf die entsprechenden Bücher in den Notizen zu dieser Folge verlinken. Wer Lukas Niederberger ist und was er heute tut, das erzählt er uns doch am besten selbst. Herzlich willkommen, lieber Herr Niederberger. Bitte stellen Sie sich doch kurz vor.
Ja, also ich bin männlich, Schweizer, werde im Sommer 2014/50 in Wil, St. Gallen aufgewachsen, habe Philosophie und Theologie studiert, war 23 Jahre lang im Jesuitenorden, einer katholischen Organisation. Und seit einem Jahr bin ich Leiter der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft, in den Medien eher bekannt durch das Rütli und durch das Projekt Nationalhymne, aber wir unterstützen vor allem die freiwilligen Tätigkeit und gemeinnützige Tätigkeit in der Schweiz.
Ja, genau, für die Freiwilligenarbeit, für die gemeinnützige Tätigkeit muss man ja eine gehörige Portion an Engagement und an Leidenschaft mitbringen. Ich nehme an, das geht Ihnen als Geschäftsführer von der SGG auch nicht anders. Weshalb tun Sie das, was Sie tun, beruflich?
Oh, weil ich lieber auf der Problemlösungsseite als auf der Problemseite des Lebens und der Welt stehe.
Ah, sehr schön formuliert. Lassen Sie uns direkt zum ersten Schwerpunkt unseres Interviews gehen, nämlich zum Thema Entscheidungen. Ich frage Sie da mal ganz allgemein, wie gelingt es überhaupt, Entscheidungen zu treffen? Was braucht es überhaupt dazu? Also sowohl im Großen, bei den wichtigen Lebensentscheidungen, wie auch im Kleinen, zum Beispiel, was soll ich heute tun, was soll ich heute anziehen, all diese kleinen Entscheidungen, die wir täglich zu treffen haben. Was meinen Sie?
Das A und O, finde ich, sind die Ziele und Werte. Ich weiß nicht, viele Leute kennen zum Beispiel nicht ihr Lebensziel. Ich bin eher so der Meinung, man sollte ein Lebensziel für sich setzen, so wie ein Leuchtturm, auf den man auf dem See zusegelt, weil dann kann ich auch den Wind auf dem Weg nutzen, wenn ich ein Ziel habe, auf das ich hinsteuere. Und auch wissen, welche Werte sind mir wirklich wichtig, für welche Werte würde ich auch einen gewissen Preis zahlen, Unannehmlichkeiten auf mich nehmen und so weiter. Weil die Ziele und Werte, die sind quasi wie der Maßstab, das sind die Kriterien, warum soll denn Option A besser sein als Option B, warum soll ich eine große Wohnung auf dem Land oder eine kleine Wohnung in der Stadt mieten oder warum soll ich mit ÖV oder mit Auto herumfahren und so weiter. Das betrifft wirklich die Ziele und die Werte und das geht eben, wie Sie gesagt haben, auch um die ganz kleinen Entscheidungen im Alltag, wenn Sie einkaufen gehen und im Supermarkt haben Sie irgendwie 30 Sorten Joghurt und 5 Sorten Milch. Dann kann das wirklich auch in ganz kleinen Dingen schon Auswirkungen haben. Wenn Sie sagen, mein Lebensziel ist irgendwo die Umwelt zu schonen oder nachhaltig zu leben, dann hat das halt auch Auswirkungen beim Kauf von Joghurt oder Milch oder Früchten oder Gemüse.
Ja. Wenn Sie gerade das Joghurtbeispiel aufführen, eben diese 30 Sorten im Supermarkt, mir geht es dann meistens so, dass ich schlichtweg überfordert bin und dann gar keinen Joghurt kaufe. Hingegen, wenn ich in einem kleinen Geschäft bin, einem kleinen Laden, da hat es 3, 4, 5 Sorten, da gelingt es mir sofort, mich für eine Sorte zu entscheiden. Kann auch eine zu große Auswahlmöglichkeit uns daran hindern, Entscheidungen zu treffen?
Ja, es gibt zumindest ganz viele Studien von Hirnwissenschaftlern, von Neurologen, die sagen, es gibt natürlich einen Overkill an Optionen. Also das berühmte Beispiel der Pralinen, dass die Leute eigentlich am glücklichsten sind, wenn sie zwischen 6 Sorten Pralinen auswählen dürfen. Also wenn sie nur zwischen 2 Sorten auswählen dürfen, dann sind sie nicht sehr glücklich, aber mit 25, 30 sind sie überfordert. Also es gibt so ein Optimum. Und aber zu Ihrem Beispiel zurückzukommen, dass Sie quasi im Supermarkt überfordert sind, man möchte natürlich auch nicht das Gegenteil, wir möchten auch nicht in einem armen Land leben, wo es irgendwie nur Auswahl gibt von einem Joghurt. Hinzu kommt, dass die Hirnwissenschaftler, die sagen natürlich, wenn Sie in den Supermarkt gehen, dann ist es gar nicht das rationale Bewusstsein, das Sie entscheiden lässt, sondern wenn Sie 150 Mal mit dem Erdbeerjoghurt aus Ihrer Region gute Erfahrungen gemacht haben, dann werden Sie mit größter Wahrscheinlichkeit beim 151. Mal wieder dieses Erdbeerjoghurt aus der Region wählen.
Ist denn der freie Wille in dem Fall eine Illusion? Haben wir den überhaupt? Also Sie sagen ja selbst, dass das eigentlich auch wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass wir die meisten unserer Entscheidungen unwillkürlich treffen, vielleicht auch aus Gewohnheit, und dass wir dann versuchen, im Nachhinein rational zu erklären, warum wir uns dafür entschieden haben. Also ist der freie Wille eigentlich eine Illusion?
Zumindest die Hirnforscher, die sagen dass wir eigentlich nicht wirklich frei sind, dass das alles so ein Spiel unserer Synapsen in den verschiedenen Hirnlappen ist. Meine Behauptung ist die, dass ich sage, selbst wenn von diesen etwa 100.000 Entscheidungen, die wir täglich treffen, also ob ich jetzt ein bisschen lauter oder leiser rede, ob ich jetzt einen Kugelschreiber in der Hand habe oder nicht, die Beine übereinander schränke oder nicht, dass von diesen 100.000 quasi Impulsen, die ich jeden Tag mache, selbst wenn 99,9% quasi unwillkürlich, ohne rationale Entscheidung ablaufen, so quasi wie ein Biocomputer im Hirn, bleibt immer noch irgendwo ein Promille, sagen wir mal irgendwo 100 Entscheidungen, die mehr oder weniger bewusst ablaufen. Und da sage ich halt, auch wenn es nur diese 100 sind, die wir bewusst fällen jeden Tag, da muss ich meine Ziele und Werte kennen. Aber ich gehe einig mit den Hirnforschern, dass 99 oder 99,9 oder 999% wirklich irrational laufen.
Vielleicht müssen Sie ja das auch, weil wenn wir uns bewusst entscheiden müssen, kostet uns ja das auch eine Energie und wir müssen uns überlegen, was ist besser, wir müssen Optionen abwägen. Und wenn wir das sogar in den ganz kleinen Entscheidungen machen, eben ob wir jetzt einen Kugelschreiber in der Hand halten oder nicht, auch dann werden wir wahrscheinlich heillos überfordert und am Abend komplett erschöpft. Also ist ja das automatische Entscheiden, nenne ich das mal, spart uns ja auch Energie und auch Gehirnschmalz, nicht wahr?
Ja, würde ich so auch behaupten. Ich sage eher, auf der anderen Seite ist die Gefahr, dass wir dann auch bei ganz wichtigen Entscheidungen ganz gerne die Selbstverantwortung abgeben und eigentlich ganz gerne andere über uns entscheiden lassen und hinterher dann halt vielleicht unglücklich sind, wenn es negativ herauskommt.
Meine These ist ja auch, Entscheidungen werden immer getroffen. Entweder von uns selbst bewusst oder eben unbewusst. Und wenn sie nicht getroffen werden, dann werden sie über uns getroffen, sozusagen, ob wir das wollen oder nicht. Aber Entscheidungen bleiben ja selten im luftleeren Raum hängen. Das betrifft.
Beziehungsweise eine Nichtentscheidung ist auch eine Entscheidung. Wenn ich sage, ich entscheide nicht, ich lasse entscheiden, das ist eine Entscheidung.
Häufig wird dann einfach für uns entschieden. Genau. Das ist dann die negative Seite, genau. Was mir in meinen Seminaren und Coachings auffällt, ich habe häufig Führungsleute, Unternehmer, also eigentlich Macher in meinen Seminaren. Und die können, die müssen ja entscheiden können, sonst wären sie gar nicht so weit gekommen, wie sie sind. Aber im Alltag, zum Beispiel eben auch im Zeitmanagement, gelingt ihnen das dann eben nicht. Sie können nicht Nein sagen oder sich nicht für eine bestimmte Aufgabe entscheiden und lassen sich vielleicht ein klein wenig auch zu sehr treiben. Beobachten Sie das auch? Und falls ja, woran liegt das?
Ja, das beobachte ich natürlich auch. Das kann verschiedene Gründe haben. Das eine, sagen wir jetzt in der Geschäftswelt, sind vielleicht die verschiedenen Optionen und auch die Kriterien klarer, sind irgendwo definiert. Also wenn Sie irgendwo im Notfall im Krankenhaus arbeiten oder bei der Feuerwehr sind im Einsatz, dann gibt es eine Reduktion der Kriterien auf zwei, drei Kriterien. Wenn das und das und das der Fall ist, dann geht man ins brennende Haus oder dann macht man die Notoperation oder dann reanimiert man. Und im Privatleben ist es natürlich alles viel differenzierter. Da kann man nicht einfach nur die Kriterien reduzieren auf zwei, drei eben Kriterien. Mhm. Und das, was Sie sagen, dass man Angst hat, irgendwo Nein zu sagen oder unfähig ist, Nein zu sagen, sich abzugrenzen oder Ängste kommen, was sagen die anderen, was denken die anderen oder man will Perfektionist sein und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe von bewussten und unbewussten Treibern und Hämmern in uns, die uns Entscheidungen schwer machen oder uns pushen. Und ja, das gehört zu unserer Bewusstseinsbildung, dass wir auch all unsere inneren Treiber und Hämmer kennenlernen und einen konstruktiven Umgang mit ihnen einüben.
Mhm. Einen konstruktiven Umgang einüben, das heißt, wir sollten gar nicht versuchen, die zu bekämpfen oder zu beseitigen, sondern sie uns quasi zum Freund zu machen, oder wie verstehen Sie das?
Das ist so. Also wenn, ich sage jetzt mal ein Beispiel, wenn Ihre Angst heißt, was sagen denn die Leute, was denken denn die Leute, dann kann ich ja diese Angststimme, die ich irgendwie schon seit der Kindheit irgendwo internalisiert habe, die kann ich ja nicht einfach über Bord oder aus meinem Herzen rauswerfen, sondern die ist da und diese Angst, die hat mich vielleicht auch schon vor ganz vielen Dummheiten irgendwo gerettet. Also die ist nicht nur negativ. Und indem ich sie quasi umarme oder wertschätze und sage, okay, gut, du liebe Angst, du bist da und ist ja okay, gleichzeitig möchte ich aber jetzt die Entscheidung, die ansteht, nicht von dir dominieren lassen. Also dann kann ich mit dieser Stimme, mit diesem Hämmer, inneren Hämmer, kann ich irgendwo auch spielen und umgehen und ihr einen Namen geben. Mhm. Aber alles, was ich irgendwie versuche zu verdrängen oder abzuschneiden, das nimmt natürlich psychologisch gesehen eher noch mehr Raum und noch mehr Aufmerksamkeit in Anspruch.
Mhm. Ja. Nun gibt es ja nicht nur die Entscheidungen, die wir nicht treffen, sondern es gibt auch Entscheidungen, die wir treffen und die sich im Nachhinein vielleicht auch als falsch entpuppen. Ich frage mich generell, gibt es überhaupt falsche Entscheidungen? Oder was ist das Kriterium? Wann ist eine Entscheidung eigentlich falsch?
Es gibt viele Leute, die finden eine Entscheidung dann falsch, wenn sie sich irgendwo hinterher als negativ oder erfolglos oder was immer entpuppt. Mhm. Ich würde sagen, falsch ist eine Entscheidung nur, wenn man feststellen kann, dass sie bereits zum Zeitpunkt der Entscheidung falsch war, also dass ich irgendwie, ich sage jetzt mal ein Beispiel, dass ich meine Frau nur darum geheiratet habe, weil irgendwo ihr Vater ein paar Millionen auf irgendeinem Konto parkiert hat und ich eigentlich schon zum Zeitpunkt der Entscheidung wusste, dass das irgendwie nicht gut gehen kann. Aber wenn jetzt zwei heiraten und irgendwo im Verlauf der Jahre entwickeln sie sich an total unterschiedliche Orte und stehen sich eigentlich nur noch im Weg bei der persönlichen Entwicklung, dann ist deswegen nicht die Entscheidung zur Partnerschaft oder zur Heirat, zur Ehe falsch, sondern es hat sich einfach hinterher total anders entwickelt. Mhm. Und das heißt, man muss immer eine Entscheidung beurteilen auf dem Wissens- und Erfahrungsstand der damaligen Zeit, also zum Zeitpunkt der Entscheidung, weil hinterher ist klar, sind wir immer schlauer.
Das ist so. Ganz genau. Sie haben zu Beginn gesagt, um sich überhaupt entscheiden zu können, muss man seine Werte kennen, muss man seine Ziele kennen, man muss den Leuchtturm sehen, in welche Richtung man ungefähr hingehen will. Was hilft uns denn noch mehr, um eine Entscheidung zu treffen? Haben Sie so ein paar Punkte, eine Art Anleitung für richtiges Entscheiden?
Das, was ich gesagt habe, so die Hämmer und die Treiber auch zu kennen, also die verschiedenen inneren und äußeren Mechanismen, Zwänge und so, die uns in Entscheidungen sehr stark beeinflussen, dass wir uns bewusst sind, was da, wie wir entscheiden, wie unser Entscheidungsverhalten ist. Dann kann man natürlich auch Rat beiziehen. Zum Teil sind es aus dem persönlichen Freundeskreis oder Profis, dass man sich irgendwo coachen lässt. Und wenn man jetzt zu ganz konkreten Entscheidungshilfen kommt, eine, die ich sehr oft empfehle und die ich auch sehr gut finde, ist, dass man nicht innerlich Ping-Pong spielt, also wenn ich jetzt wieder zurückkomme, kleine Wohnung in der Stadt, große Wohnung auf dem Land, passiert es ja sehr oft so, dass wir so innerlich Ping-Pong spielen und fast im Sekundentakt Pro und Contra, A und B hin und her wälzen, Tag und Nacht und irgendwo im Kreis drehen und überhaupt nicht weiterkommen. Und da gibt es einen Trick, in dem ich mal sage, jetzt tue ich mal 3-4 Tage so, als hätte ich mich bereits für die kleine Wohnung in der Stadt entschieden und lebe einfach mal mit dieser Entscheidung und schau, wie geht's mir damit, was kommen da für Gefühle, kommen da eher Ängste oder kommt da Freude, Lebendigkeit auf? Und all diese Gedanken und Gefühle, die in diesen Tagen aufkommen oder auch Tag- und Nachträume und so, würde ich sehr ernst nehmen und notieren. Und dann 3-4 Tage sagen, so, und jetzt mache ich die Entscheidung B. Jetzt stelle ich mir vor, ich hätte entschieden für die größere Wohnung auf dem Land und wie geht's denn so? Und dann kann es sein, wenn ich das wirklich so tief, also Kopf, Herz, Bauch, überall zulasse, dass sich da eine klare Tendenz herausbildet, dass ich sage, ah nein, also das auf dem Land dafür. Jede Leimdose, die ich kaufen muss, muss ich da irgendwo mit dem Auto oder mit dem ÖV in die Stadt reinfahren, das kann es ja nicht sein. Und wenn ich ins Kino will am Abend, komme ich überhaupt nicht mehr nach Hause. Oder andere, die sagen, nein, ich kann in der Stadt nicht leben, das wirkt für mich einengend, laut und so, das stresst mich. Das kann schon sein, wenn man einfach vom Rationalen hin und her überlegen, das senken lässt und eben die Gefühle, die Emotionen, die körperlichen Signale alle zulässt, mal ein paar Tage, dass man da eine größere Klarheit bekommt.
Sehr schön, ja. Vielen Dank für diese kurze Anleitung zum Entscheiden. Nun ist es so, es gibt ja eben die Entscheidungen, die wir bewusst treffen. Es gibt aber auch sonst große Übergänge, Veränderungen in unserem Leben, die wir vielleicht nicht mal unbedingt bewusst gewählt oder uns nicht dafür entschieden haben, die aber einfach auftreten. Und da möchte ich zum zweiten Schwerpunktthema überleiten, nämlich eben zu diesem Thema Rituale. Rituale, sie geben Halt und Sicherheit. Ich habe das bei der Einleitung kurz erwähnt. Wie wichtig sind Rituale im Alltag?
Also ich finde sie wichtig, aber es gibt natürlich auch Leute, die finden, oh, ich habe keine Rituale, ich brauche das nicht. Rituale sind ja, markieren immer kleine Übergänge, also manchmal auch ganz große, aber im Alltag eher kleine. Sagen wir, ich stehe auf, die einen, für die ist der Espresso am Morgen und die Zeitung und so weiter, ist ein Ritual, dass sie den Tag ganz bewusst angehen und sehr bewusst. Andere meditieren, andere duschen und machen sich frisch und ich weiß nicht was. Manche haben Rituale, andere nicht. Oder die Art und Weise, wie ich meine Lieben begrüße und verabschiede oder wie ich im Büro ankomme und sage ich einfach Hallo und laufe vorbei oder gebe ich den Leuten die Hand und schaue ihnen in die Augen und frage, wie es ihnen geht oder wie beginne ich ein Essen oder beende ich ein Essen, wie fahre ich nach der Arbeit runter, gehe ich joggen oder dusche ich mich und ziehe andere Kleider an oder gehe mit den Freunden ins Wirtshaus. Das sind so Rituale, die mehr oder weniger bewusst vollzogen werden können. Bei kleinen Kindern oder auch bei älteren Leuten, dementen Leuten oder Menschen mit einer psychischen oder geistigen Behinderung sind Rituale natürlich noch wichtiger, weil die haben nicht so einen Sinn für die Zeit. Und da können Rituale helfen, die Zeit, den Alltag, den Jahreskreis und so weiter zu strukturieren, und die geben ihnen noch mehr Halt, als wenn sie ein Kind abends ins Bett bringen wollen, damit es wirklich einschläft, dann sollten schon immer die gleichen Lieder oder Geschichten oder der gleiche Teddybär oder was auch immer da sein.
Jawohl. Also Rituale helfen uns, unseren Alltag zu strukturieren, sie geben uns Halt und Sicherheit. Unterscheiden Sie eigentlich zwischen Ritualen und Routinen?
Ja, natürlich unterscheide ich, nur sage ich, gibt es eine gewisse Unschärfe. Also es gibt nicht die ganz klare Trennung. Oder man kann sagen, das, was ein Ritual von Routine unterscheidet, ist die tiefere Bedeutung, der tiefere Sinn, den man einer Geste oder einem Symbol beimisst. Jetzt kann natürlich der eine Pilot, der sagt, ja, wenn ich meine Checkliste mache, dann ist das für mich reine Routine, das mache ich halt vor jedem Flug. Der andere sagt, nein, das hat für mich schon tiefe Bedeutung, ich verbinde mich da mit meinen 300-400 Leuten, die hinter mir sitzen, und das hat für mich eine tiefe Bedeutung, das mache ich, das macht einen tiefen Sinn für mich, oder der eine, der trinkt seinen Kaffee am Morgen einfach, weil er das Koffein braucht, und der andere sagt, nee, das ist für mich wirklich ein Lebenselixier, das hat mit Wohlgefühl zu tun und so weiter. Also die gleiche Geste kann beim einen Routine sein und beim anderen Ritual, weil er einfach eine tiefere Bedeutung noch damit verbindet.
Ja, okay. Ich muss Ihnen noch eine Frage stellen, die ich all meinen Gästen stelle, nämlich haben Sie persönlich auch ein Morgenritual, um sich irgendwie auf den neuen Tag einzustellen?
Ja, das erzähle ich auch gern. Ich mache den Kaffee und schäume die Milch, und ich gebe zuerst die Milch in den Kaffee, und dann mache ich mit dem Kaffee, mit dem Mokka mache ich ein großes Herz in die Tasse und serviere den meiner Partnerin am Bett.
Ah, wie schön, ja. Ein sehr schönes Ritual. Und abends, haben Sie da auch ein Ritual zur Erholung, oder anders gefragt, wie erholen Sie sich?
Eigentlich brauche ich nicht unbedingt Erholung, weil, natürlich, ich arbeite viel, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich brauche da ständig Erholung. Aber natürlich genieße ich mit meiner Partnerin am Abend gerne ein Glas Wein und dass wir dazu reden und den Tag durchgehen und von Freuden und Leiden des Alltags austauschen. Das ist schon ein sehr schönes Ritual.
Woraus schöpfen Sie eigentlich die Energie für Ihre Arbeit? Sie geben ja auch sehr viel. Sie sind ja nicht nur nur Geschäftsführer von der SGG, sondern Sie schreiben auch Bücher. Sie veranstalten auch Rituale, Hochzeiten, Taufen, ganz verschiedene Dinge. Und das sind eigentlich alles Dinge, bei denen Sie sehr viel auch von sich selbst geben müssen. Woraus schöpfen Sie die Energie für diese Arbeit?
Gut, zum einen würde ich mal sagen, kommt ihm auch sehr viel zurück. Also die Arbeiten, die Sie genannt haben, eben wenn ich Hochzeit oder andere Rituale kreiere oder Kurse gebe und so weiter, dann bin ich eigentlich der am Schluss weggeht und denkt, ich bin der hier am meisten bekommen hat und gelernt hat und so weiter. Es ist wirklich ein Geben und Nehmen. Ich habe nicht so das Gefühl, dass ich nur gebe ständig. Und das andere, denke ich, ist, ich habe kein Auto, ich kann all meine Reisen mit dem Zug und Bus machen, und das sind für mich immer auch so Momente, wo ich immer wieder auftanke, reflektiere, vorbereite. Also ich habe immer wieder so Zeiten zwischendurch, wo ich auftanke. Und dadurch, dass ich auch keinen Fernseher habe, sind eigentlich auch die Abende mit Lesen und so weiter eher erholsam.
Ah, sehr schön. Ich habe nicht mal einen Führerschein, ich bin also auch ein begeisterter Anhänger des öffentlichen Verkehrs. Was in der Schweiz noch verbreiteter ist als in Deutschland, viele Hörer kommen ja aus Deutschland, hier in der Schweiz hört man das noch ab und zu. Und ich nutze diese Zeiten im Zug, Bus, genauso wie Sie, als Zeiten zwischendrin, in denen ich mich erhole oder vielleicht mich auf den nächsten Termin vorbereite. Auch das eine Art Ritual. Herr Niederberger, was halten Sie eigentlich generell vom Zeitmanagement?
Also ich mache für mich selber auch Zeitmanagement. Ich finde das schon wichtig, vor allem wenn man wirklich viel zu tun hat und immer wieder auch Dinge vorbereiten muss. Das eine ist ja, dass ich irgendwo in der Agenda die Termine eintrage, wo dann tatsächlich was stattfindet, ein Vortrag oder eine Sitzung oder was immer. Und das andere ist ja auch, dass ich all die Fenster eintrage, wo ich das Ganze vor- und nachbereite. Mhm. Und das mache ich sehr bewusst. Ich mache immer am Freitag, nehme ich mir so eine halbe Stunde bis eine Stunde, wo ich die nächste Woche durchgehe und die so auf einem Blatt notiere. Und vor allem eben mit den Zeiten, wo und wann bereite ich das Ganze vor? Und seither, muss ich sagen, kenne ich so etwas wie Stress eigentlich nicht mehr. Weil spätestens am Freitag, wenn ich das mache, merke ich, die Rechnung geht nicht auf. Mhm. Und dann kann ich immer noch irgendwas absagen. Manchmal ist es halt was Privates, was ich dann absagen muss, wenn die Rechnung nicht aufgeht. Oder dass ich halt irgendwo mich an einer Sitzung vertreten lasse oder so. Oder irgendeine Arbeit, die ich mir dann und dann vorgenommen habe, eine Woche noch hinausschiebe. Mhm. Aber damit fahre ich sehr gut. Das andere in Bezug auf Time Management, muss ich sagen, die Realität ist ja sehr oft anders als die Planung. Mhm. Und ich erinnere mich, dass ich mal vor etwa 15 Jahren habe ich meinem damaligen Chef, einem Zen-Meister, geklagt, dass ich sehr oft gestört würde im Alltag, dass immer irgendwelche Mitarbeiter ins Büro reinlaufen und noch dies und noch das wollen und so. Und dann meinte er so schmunzelnd zu mir: Schau, Lukas, solange du das als Störung empfindest, wirst du nie glücklich.
Ah,
okay. Und inzwischen bin ich eher Vertreter einer Ideologie, die sagt, in den Störungen kann manchmal das Wesentliche liegen. Ah. Also ich ärgere mich heute nicht mehr, wenn irgendjemand ungeplant und ohne Reservation und so weiter einfach ins Büro reinmarschiert und was will, sondern ich sag oder ich versuche möglichst offen zu sein und denke, ja, vielleicht kommt jetzt was ganz Wichtiges. Ich lasse mich einfach überraschen, versuche offen zu sein. Wenn man allzu fixiert ist auf seine gemachten Pläne, dann kann man auch am Wesentlichen vorbeigehen.
Das ist wunderschön so formuliert. Vielen Dank dafür. Ja, lieber Herr Niederberger, damit kommen wir auch schon ans Ende dieses Interviews. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben, dass Sie sich für dieses Interview entschieden haben und wünsche Ihnen eine gute Zeit.
Danke sehr.
Ja, das war mein Interview mit Lukas Niederberger. Möchten Sie mehr über Lukas Niederberger, seine Arbeit und seine Bücher erfahren? Dann wechseln Sie am besten zu seiner Webseite. Die finden Sie unter www.lukasniederberger.ch. Diesen Link und auch die Links direkt zu seinen Büchern bei Amazon finden Sie auf der Seite zu dieser Podcast-Folge. Die befindet sich, wie immer, unter www.ivanblatter.com/051, denn das hier war die 51. Folge meines Podcasts. Auf der Seite finden Sie auch, wie immer, die berühmten Knöpflein, mit denen Sie diese Folge weiterempfehlen können, zum Beispiel auf Twitter, Facebook und so weiter und so fort. Ich freue mich über jedes Gefällt mir, jeden Tweet und jedes +1. Vielen Dank dafür. Und wenn Sie noch ein Minütlein Zeit haben, dann klicken Sie doch bitte auch auf den iTunes-Link und vergeben Sie mir bzw. meinem Podcast dort den einen oder anderen Stern. Das hilft mir enorm weiter. Vielen Dank dafür. So, und wie immer wünsche ich Ihnen jetzt eine gute Zeit, eine produktive Zeit und vergessen Sie vor allem eines nicht. Nutzen Sie Ihre Zeit, denn sie kommt nie wieder. Ihr Ivan Blatter.